Aufbruch in ein neues Land. Tschüss, ihr Kinder und Mitarbeiter. Aufbruch in ein neues Land. Jetzt steht nicht unbedingt Aufbruch in ein neues Land bei vielen bevor, aber wir haben ja gesehen, dass ganz viele Dinge sich auch bei uns Erwachsenen verändern. Und für mich ist die Abraham-Geschichte immer wieder faszinierend. Und das ist ja eigentlich fast was Unmögliches, was da berichtet wird. Ne? Als Gott den Abraham in Haran beruft, da war der schon 75 Jahre alt. Nach 10 Jahren Warten kommt dann so die Episode, wo er mit der Magd dann ein Kind zeugt, weil er nicht abwarten konnte. Die Geburt Ismaels war der Abraham 86. Und als Abraham 99 Jahre alt war, da erneuert Gott diesen Bund nochmal und kündigt konkret an, dass sie innerhalb eines Jahres einen Sohn haben werden. Da ist Sarah zu dieser Zeit 89. Krass, oder? Ja, wir können manches davon erklären. In der Bibel lesen wir, dass diese Altväter des Glaubens viel älter wurden, als Menschen heute alt wurden. Aber selbst für diese Zeit war das etwas Außergewöhnliches. In dem Alter noch ein Kind bekommen, insbesondere wenn man ewig schon kein Kind bekommen hat. Kein Wunder, dass die auch lachten, als Gott mit dieser Verheißung kam. Kein Wunder, dass die Sarah auch bei dem Aufbruch viele, viele Fragen hatten, obwohl ich denken musste, gerade bei unseren Aufbrüchen war das selten. Also meine Frau hatte weniger Sorgen, ich war eher der Bedenkenträger. Das ist immer wieder interessant, wie sich die Rollen dann so verändern. Und das waren nicht nur die zwei, wie auf diesem Bild, das war eine riesige Familie, ein riesiger, großer Besitz. Da waren Mägde, Knechte dabei. Man geht bei dem Aufbruch durchaus von bald 1000 Leuten aus. Das war also eine Hausnummer, die nicht so einfach zu organisieren war, so nach dem Motto, wir packen jetzt mal den Rucksack, Vanlife damals mit Zelt und jetzt geht's los. Dieser Aufbruch hat ganz viele Menschen beschäftigt und es war ein Aufbruch ins Ungewisse, denn da stand nicht, lieber Detlef, geh, und 2018 war das, ne, geh nach Norderstedt, da war das Ziel klar, auch was ich hier machen sollte, war klar. Nein, das war ein Aufbruch ins Ungewisse. Und mich hat dieser Gedanke des Zeltes so ein bisschen nicht losgelassen. Vom Zeltlager habe ich deshalb gesagt und dem Glauben oder den Glaubenswagnissen. Und ich konnte mich ehrlich gesagt nicht so richtig entscheiden, außer für die beiden Texte. Da konnte ich mich entscheiden, weil ich in dieser Geschichte so wahnsinnig viele Ebenen sehe. Da ist die Ebene einmal, die ganz persönlich uns angeht und unsere Frage, wie vertrauen wir? Was machen wir, wenn größere Schritte vor uns stehen? Ich kenne das selber. Irgendwie ist das Thema, ich gehe irgendwann in Ruhestand bei mir, so ein latentes Thema. Und ich war zeitweise ganz unruhig, bis mir mein Freund sagte, hey Detlef, du weißt doch, Jesus hat dir zugesprochen, dass er dein Herr ist. Das Aufbruchthema ist auch ein Thema unserer Gemeinde. Auch daran dachte ich, eine Predigt für die Gemeinde. Und dann kamen mir natürlich die Kinder in den Sinn. Die sind zwar jetzt weg und denen kann ich nichts mehr dazu erzählen, aber euch Älteren kann ich was erzählen in Bezug auf Vertrauen, wenn es auch um die Kinder geht und unsere Rolle dabei. Abraham ist mir von daher so wichtig, weil es einmal im Hebräerbrief oder weil er im Hebräerbrief besonders hervorgehoben wird. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn, als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott, das gab ihm die Kraft. Wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gab, wohnte er nur in Zelten. Ein Zeltgottesdienst, dachte ich. Er wohnte nur in Zelten, er verlässt seine Heimat. Da war er sicher, das war das Setting, wo ihm nichts passieren konnte. Das war sein Besitz und er geht und muss als Nomade sozusagen von der Gunst der Könige oder lokalen Herrscher abhängig sein. Das war mitnichten eine einfache Sache. Und dann fiel mir in diesem Zusammenhang, wenn es um Vertrauen geht und um den Gottesdienst zum Schulanfang, Psalm 78, Vers 4 in den Sinn kam er, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. Zwei Texte, die mich neben der Abraham-Geschichte dann leiteten. Und ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Laura hat zwar gesagt, ich soll mich auf einen Gedanken beschränken, aber ich werde trotzdem versuchen, alles so ein bisschen zusammenzufassen. Die Spannung im Leben und Glauben habe ich den ersten Gedanken genannt. Zwischenstationen. Wir sind alle auf dem Weg, sonst klar, oder? Auf dem Weg zu etwas, was Gott uns versprochen hat. Und ich glaube, dass es gerade dann, wenn wir uns Sorgen machen über das, was noch kommen mag, und wie oft habe ich das in Gesprächen und wie oft kenne ich das auch von mir selber, die Sorgen, was noch kommen mag, dass wir lernen, erstmal dankbar zu sein. Dankbar für das Erreichte. Hast du Sorgen, was in Zukunft kommen wird? Weißt du nicht, wie es weitergeht, wer dir helfen wird, wie du unterkommst und was sonst passieren wird, ob du die Ausbildung schaffst oder? Sei doch erstmal dankbar für das Erreichte. Ich denke da immer so ein bisschen an diese Manna-Geschichte in der Wüste, das Volk Israel, das jeden Tag das bekam, was es brauchte. An einem Tag 2 Portionen, freitags, weil dann Sabbat war und sie für den Sonntag nicht sammeln konnten. Und wenn ich in mein Leben schaue, dann ist dieses Leben immer wieder von Neuanfängen geprägt, ganz persönlich oder auch beruflich. Und immer wieder hieß es weitergehen, darauf vertrauen, dass Gott da ist. Jetzt mag mancher bei diesem Gedanken, so ein Nomadenleben im Zelt, das ist vielleicht für den Detlef was, der reist ja auch mit dem Wohnmobil immer durch die Gegend, weiß am Anfang nicht, wo er hinkommt. Unterwegs entscheidet sich dann der weitere Weg. Manchmal entscheiden wir das erst, ob es nach Norwegen oder Finnland geht, wenn wir im Norden Schwedens sind. Das ist eine Vorstellung, die vielen weiß ich und von daher will ich darauf Rücksicht nehmen. Also dieser Gedanke, Leben im Zelt, so voll ins unbestimmte Leben, das mag dem Detlef und der Sabine vielleicht liegen, aber nicht allen. Wir haben Freunde, die fahren jedes Jahr an den gleichen Ort Urlaub machen. Die können sich das überhaupt nicht vorstellen, wie wir das aushalten, dass wir so auf dem Weg sind. Und auch das kann sein. Auch das ist okay. Aber auch dann, wenn du eigentlich so ein beständiger Mensch bist, der gerne weiß, was morgen ist und der nicht gerne in irgendwelche fremden Länder fährt und irgendwo hin und nicht weiß, wo er morgen sein wird, auch dir können Situationen im Leben passieren oder bevorstehen, wo genau das dran ist. Dass gerade du dann besonders gefordert bist, bei einem Neuanfang im Vertrauen auf Gott weiterzugehen. Und die Kernfrage ist doch, auch wenn es manchmal unangenehm ist, bleiben wir in Bewegung? Lassen wir uns in Bewegung setzen? Oder wagen wir den nächsten Schritt? Manchmal erlebe ich Menschen, die leiden darunter, dass sie immer wieder den Schritt nicht gewagt haben. Und am Ende kommt so eine Geschichte raus von verpassten Chancen, im Glauben wie im persönlichen Leben. Man wird nicht glücklich, wenn man nicht mit Gottes Hilfe auch mal Schritte wagt. Auch Schritte, wo man eigentlich denkt, okay, das ist jetzt eine Hausnummer, die ist vielleicht ein bisschen viel. Glaube im Zelt war so ein Stichwort, was mir dann kam, weil ich sah dieses tolle Zelt und habe das nochmal umformuliert, weil super Deko, also tolle Idee, Glaube im Zelt. Zeltkultur statt Sicherheit, habe ich es genannt. Ein Zelt bedeutet leichtes Gepäck, oder? Flexibilität, ständig Bereitschaft zum Weiterziehen. Und es gibt ein Grundprinzip, glaube ich, des Glaubens. Und das gilt jetzt für den persönlichen Glauben eines Christen, einer Christin, wie für, und da kommt plötzlich die Gemeinde auch ins Spiel, wie für eine ganze Gemeinde. Gott ruft uns nicht in zementierte Sicherheiten. Gott ruft uns auf seinen Weg. Und dieser Weg muss nicht zwingend so sein, dass alles schon jetzt sicher ist. Was haben die Menschen erlebt, die sich von Gott rufen ließen? Und was haben die Menschen verpasst, denen ihr geschützter Rahmen, ihre Komfortzone wichtiger war? Und der Gedanke, Treue zeigt sich beim Gehen, ist ein zweifacher. Die Treue zeigt sich daran, dass Abraham und Sarah losgelaufen sind und sie sind mitnichten makellose Helden. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass sie ein Kind gezeugt haben, jenseits von Gottes Verheißung. Und die Sarah, was hat der Abraham mit ihr gemacht? Zweimal hat er sie als seine Schwester ausgegeben, er hat sie verraten. Und der Satz darunter, der ist richtig wichtig. Denn bei allen, die so denken, wovon redet der Detlef hier? Von Verlassen von Sicherheiten, von Verlassen der Komfortzone, persönlich oder als Gemeinde. Mir macht immer Freude, dass ich kapieren durfte, dass Gott keine Helden braucht. Ich muss nicht der starke Held sein. Weder persönlich, noch in meiner Familie, noch in meinem Dienst als Pastor. Und ich habe oft zitternde Knie gehabt. Ich habe noch oft nicht gewusst, was kommt da auf mich zu. Und es dann zu wagen und sich überraschen zu lassen, und manchmal kam das, was kam, ein noch viel schlimmer, wie ich es mir ausgemalt hätte. Aber oft war es ganz anders und gar nicht so schlimm, wie ich es befürchtet hatte. In ganz vielen Gesprächen geht es oft mit Menschen um das Kopfkino, was wir uns machen, wenn irgendwas vor uns steht und wir noch nicht wissen, welcher Schritt wird denn dann der nächste sein? Was kommt da auf mich zu? Und bitte, bitte streicht Kopfkino aus eurem Denken. Es bringt nichts, sich Sorgen zu machen über das, was wir noch gar nicht wissen können, was morgen los ist. Sich Sorgen zu machen und zu zittern, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir mit einem Gott und einem Herrn unterwegs sind, der so mächtig ist und so groß, dass für ihn unsere Probleme von morgen ein kleines sind. Wir versuchen immer so viel Sicherheit wie möglich. Wir versuchen es rauszukriegen, was morgen los ist. Ich mag das überhaupt nicht, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ich möchte gerne hundertprozentig alles in der Hand haben und so arbeite ich oft auch und muss doch immer wieder lernen, dass ich wenig in der Hand habe und manches ganz anders kommt, wie ich es gedacht habe. Und ich musste das lernen, durchzubuchstabieren, gerade in meinem Dienst als Pastor. Aber das gilt für andere genauso. Dass ich meine Unwägbarkeit, meine Ängste, meine zitternden Knie zu Gott bringen kann. Und dass der mir Stärke und Halt gibt. Das kann manchmal viel Kraft und Energie kosten, so das Kopfkino auszuleben und all die Gedanken und all die Sorgen. Investiere doch diese Kraft und die Zeit lieber in das Gespräch mit Gott, in das Hören auf Gottes Wort, in das Arbeiten an deinem Glauben und deinem Vertrauen. Ich finde die Wüstengeschichte übrigens des Volkes Israel auch interessant, auch wenn das eigentlich ja heute um Abraham geht, ne? Aber das ist ein schönes Bild. Gottes Treue erweist sich mitten in der Wüste, nicht im bequemen Fernsehsessel. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Ich führe ihn weiter aus. Ich glaube, dass es im Glauben darum geht, raus aus der Komfortzone zu gehen, raus aus dem Zuschauerglauben hin zu dem Glauben, der etwas wagt mit Gott. Vom Konsum zum Tun habe ich es genannt. Wir staunen immer über die Berichte von Leuten. Wir staunen vielleicht über unseren Pastor Detlef, der hat mit 39 noch angefangen als Pastor zu arbeiten. Der war 34, als er studiert hat. Mann, ne? Demnächst werde ich in der Gemeindeversammlung gleich erzählen, junges Ehepaar, Missionare, was die gewagt haben. Dann kommt jemand von Open Doors. Wir hören von Leuten, die im Glauben etwas gewagt haben. Wir staunen über die Berichte anderer. Wir wünschen uns, das ist gerade bei jungen Leuten oft so, dass sie sich wünschen, mit Gott was zu erleben. Doch wir bleiben oft in den Rahmenbedingungen unseres Könnens, unseres, was wir für sicher halten. Und da kommt auch der Gedanke nochmal rein, ich werde ihn gleich weiter ausführen, inwieweit wir Eltern da möglicherweise auch keine guten Vorbilder für unsere Kinder sind. Wenn es um Erfahrungen im Glauben geht, wo erlebt man denn was mit Gott? Wo erlebt man mal was mit Jesus? Wenn er immer in dem Bereich bleibt, den man im Griff hat, oder gibt es mal Schritte im Glauben, Schritte des Vertrauens, Schritte raus aus dem Boot, Schritte, die vielleicht richtig Mut brauchen. Und vielleicht gibt es dabei Schritte wie bei Petrus, dass man im Wasser versinkt, aber dann ist die Hand von Jesus da und zieht wieder raus. Und ich glaube, es ist wichtig, dieser mittlere Punkt, mutiges Vorbild sein, Kinder nicht in Watte packen. Was lehren wir unsere Kinder, wenn sich unser Glaube eher durch Bequemlichkeit auszeichnet? Lehren wir sie zu vertrauen oder lehren wir sie, in ihren Grenzen zu bleiben? Psalm 78, Vers 4 leben. Die nächste Generation, die soll von uns Erwachsenen vorgelebt bekommen, wie man mit Gott Risiken eingeht und ihm vertraut. Gehst du Risiken ein für Gott? Wagst du mal was? Träumst du vielleicht wie viele andere davon, zu Maiwe jemanden einzuladen, aber hast dich nie getraut, mal konkret jemanden anzusprechen? Oder wagst du es? Wagst du es, sich berufen zu lassen? Heute wird es in der Gemeindeversammlung auch um unser neues Organigramm und den Weg, den wir da gerade beschreiten, gehen. Wagst du es, eine Aufgabe zu übernehmen, eine Verantwortung anzunehmen, im Vertrauen darauf, dass Gott dir hilft und du nicht alleine unterwegs bist? Ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich nicht Menschen gehabt hätte, die mich auch herausgefordert hätten, komm Detlef, wag mal was. Komm, du kannst das. Gott hat dir alles in deinen Rucksack gegeben, dass du es wagen kannst. Ich wäre nicht hierher gekommen, in so eine Gemeinde mit so vielen Theologen, Entschuldigung, ihr Theologen. Ich hätte schlotternde Knie gehabt, wenn ich Gott seine Arbeit an mir gemacht hätte, mir beigebracht hätte, es zu wagen. Und dass er bei mir ist, wenn ich etwas wage. Das gilt nicht nur für Pastoren, für Missionare, für Gemeindegründer. Und es gilt auch für uns als Gesamtgemeinde. So wie wir persönlich unterwegs sind, sind wir als Gemeinden manchmal auch als Gesamtgemeinde unterwegs. Und es gibt immer wieder in Gemeinden das Problem, dass ganz viele Bewahrer da sind. Dass Gemeinden auch gerne sich Älteste wählen, die für Bewahrung und die Sicherung der Dinge, die wir lieben, stehen. Aber jede Gemeinde braucht auch Visionäre. Jede Gemeinde tut gut daran, die unbequemen Leute auch als Älteste zu wählen, die den Finger in die Wunde legen und sagen, so geht's nicht weiter. Da müssen wir hin. Museale Gefahr habe ich es genannt. Wenn du bewahrt, überaltert. Gemeinde existiert nicht für die eigene Gemütlichkeit, sondern für Jesus und die Menschen draußen. Und ja, als wir vor 2 Jahren diesen Prozess gestartet haben, über die Zukunft unserer Gottesdienste nachzudenken und wo ihr jetzt schon seht und draußen die Kinderecke und was noch alles geschehen wird, was das allein für unsere Räumlichkeiten bedeutete, was das für unseren Lobpreis, für die Musik, für unsere Gottesdienste bedeutete. Aber auch die Überlegungen, die wir im Ältestenkreis in der Leitungskonferenz haben, das sind Schritte in die Zukunft und manchmal gehen die nur langsam, aber wir tun sie. Wir tun sie, weil wir kein Museum sein wollen, weil wir Gemeinde sein wollen für Menschen in der heutigen Zeit, wo sie etwas von Jesus hören und nicht nur die etwas hören, die schon alles eh wissen über Jesus und bei jeder Predigt denken, ach, das kenne ich doch schon. Zeltheringe herausziehen, ich dachte an die Pfadfinder bei dem Zelt, ne? Irgendwann muss man das Lager wieder abbrechen, du sollst ein Segen sein. Sind wir bereit, auch als Gemeinde, dass dieser dritte Aspekt, und der ist natürlich zutiefst mit unserem Persönlichen verknüpft, sind wir bereit, neue Wege zu gehen? Und wenn alle gedacht haben, na jetzt haben wir doch die Zukunftswerkstatt fertig und dann steht da 2020 drauf und dann reden die immer noch über Zukunft. Jetzt haben wir doch die 3 Gruppen gehabt, die über die Gottesdienstzukunft gearbeitet haben. Und dann ist der Detlef so fies und sagt gleich während dem Gespräch noch, aber denkt nicht, dass wir, wenn wir damit fertig sind und hier alles schön gemacht haben, dass wir dann für die nächsten 20 Jahre Ruhe haben. Ich wünsche mir das ja manchmal auch, dass ich nicht so viel Stress und so viel Bewegung habe. Es ist anstrengend, Gemeinde in die Zukunft zu führen. Aber wenn wir denken, jetzt haben wir es und jetzt können wir uns ausruhen, das ist der Tod im Topf für jede Gemeinde und das ist auch der Tod im Topf für deine Glaubenserfahrung. Wenn du denkst, jetzt hab ich's und du nichts mehr wagst mit deinem Gott, betet dafür, dass wir Visionäre auch in unserer Gemeinde haben und nicht nur Bewahrer und vertraut darauf, dass Gott Schritt hält. Seine Zusage ist erst bei uns. Es ist nicht das Rundum-Sorglos-Paket, weder für dich persönlich, noch für uns als Gemeinde. Aber es ist eine absolute Wahrheit. Und das kann ich bezeugen aus 25 Jahren Dienst als Pastor, Begleitung von vielen Menschen, Begleitung von Gemeinden. Ich habe nie erlebt, dass Gott nicht zu seinem Wort stand. Ja, ich musste manchmal lange warten. Manchmal waren das echte Durststrecken. Aber dieser Gott hat immer zu seinem Wort gestanden. Und es ist herausfordernd, wenn Altes aufhört. Und zerbricht vielleicht. Und wenn noch unklar ist, wo das hingeht. Wo geht das hier hin mit unserer Gemeinde, haben mich manchmal Leute gefragt in den letzten Jahren. Und vielleicht wird es in der letzten Zeit deutlicher, wo das hingeht. Aber es brauchte Mut und Vertrauen. Und sind wir Vorbilder beim Loslassen für Eltern? Nochmal der Gedanke, lernen unsere Kinder, wie wir abgeben. Und wie wir begleiten, das ist ein interessanter Aspekt, ne? Ihr lieben Eltern, die ihr heute eure Kinder gerade in den Kindergottesdienst verabschiedet habt. Eltern sein heißt immer auch loslassen. Die Kinder Gott anvertrauen. Sie werden älter, sie müssen Selbstverantwortung übernehmen, aber Gott ist da, er steht zu seinem Wort. dachte dann für die Gemeinde, wie wichtig ist das, wenn wir heute über Kindergottesdienst hier und Schulanfang nachdenken oder jemand geht in die 5. Klasse und das geht weiter. Schaffen wir Raum auch für diese Kinder? Kinder sind Gemeinde, Teenager sind Gemeinde. Sie dürfen hier mitgestalten, sie sollen mitgestalten. Wir müssen unsere Gemeinde verjüngen, das heißt auch in den Leitungsstrukturen. Trauen wir uns das? Wagen wir es bei der nächsten Ältestenwahl, jüngere Leute auch in dieses Amt zu wählen? Wagen wir es, junge Diakonen, Diakoninnen oder Leitungen zu berufen? Hoffentlich. Und das Schöne ist, und das ist etwas, was mich immer wieder begeistert, wir machen das ja nicht alleine. Wir sind zusammen unterwegs, wir tragen einander. Und ich bin jemand, der steht für mehr Generationengemeinden, weil das einfach super ist, wie alt und jung hier gemeinsam unterwegs sind. Wie die Jungen fragen können, sag mal, wie war das bei dir, als du krank warst? Warum bist du nicht verzweifelt, als dein Kind vielleicht gestorben ist? Warum bist du nicht im Burnout gelandet? Und dann hören die Jungen ganz genau zu. Und die Alten können manche von den Jungen lernen, dass es noch was Neues gibt, was Neues zu entdecken und dass nicht immer alles bleiben muss, wie es mal war. Jede Gemeinde, die das lebt, wird die Zukunft erobern. Ein letztes Bild, Wegführung vertrauen. Wir müssen den Weg nicht kennen, aber wir müssen den kennen, der uns vorangeht. Das gilt für mich persönlich, für dich persönlich, das gilt für uns als Gemeinde. Schritte wagen, nochmal ganz persönlich auch für dich, raus aus der Zuschauerrolle, hinein in das persönliche Glaubenswagnis, bleib flexibel als Gemeinde, Zeltgemeinde sein, offen sein für Gottes neue Impulse. Ich finde das toll, dass wir hier so ein schönes, tolles Gemeindehaus haben. Ich habe mich gefreut. Manche haben gesagt, hat der Detlef sich ausgesucht, als er in der Bundesleitung war. Nein, ich wusste es vorher nicht. Aber ich habe mich gefreut über das Gebäude. Aber das Gebäude muss ein Zelt bleiben, es muss flexibel bleiben. Man kann manchmal, ist interessant, in der Gemeindeforschung kann man feststellen, dass Gemeinden Wachstumsgrenzen erleben, wenn sie voll werden. Und dann kann es manchmal heißen, dass eine Gemeinde eine Tochtergemeinde gründet. Oh, was für ein Wagnis. Da gehen Leute aus der Gemeinde und gründen irgendwo eine Tochtergemeinde. Die werden uns doch fehlen. Und dann wagt das vielleicht eine Gemeinde. Und plötzlich ist wieder Raum für neue Leute. Und dann habe ich manchmal beobachtet, wie so eine Tochtergemeinde dann ganz schnell gewachsen ist. Und dann ging es eigentlich bei ihnen darum, eine Tochtergemeinde zu gründen. Und sie hatten nicht den Mut, weil sie sich auch mittlerweile selbst genug geworden sind. Wir sind Gemeinde auf dem Weg. Wir sind ein Bund, der Gemeinden gründet. Wir wollen ein Bund sein, wo Menschen zum Glauben kommen. Auch hier unsere Gemeinde. Und das heißt immer Bewegung, flexibel bleiben. Wir sind eine Zeltgemeinde. Und wir geben den Segen weiter an die kommenden Generationen. Die können bei uns lernen, was es heißt, Gott zu vertrauen. Aufbruch. Persönlich. Aufbruch auch als Gemeinde. Aber es gelingt nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir Gott vertrauen dürfen, weil dieser Gott treu ist. Amen. Vater im Himmel, danke. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du treu bist. Danke, dass wir einen Abraham anschauen können heute, der es gewagt hat, ins Ungewisse zu gehen. Und ich bete jetzt nochmal für alle, die hier unter uns heute sind, die Ungewisses vor sich haben. Ob es Krankheit, ob es Alter ist, ob es Umschulung, neuer Beruf, neue Ehe ist. Du weißt, wer alles auf Neues zugeht und sich sorgt. Und ich darf denen, die das so in sich tragen, die Sorge um die Zukunft zusprechen. Du hast einen Gott, der treu ist, einen himmlischen Vater, der dich kennt und der dich nicht im Stich lässt. Wir dürfen das auch als Gemeinde glauben. Danke dafür, Jesus, dass du unser Herr bist, dass du uns vorangehst, dass du uns begleitest. Danke, dass wir auch Menschen in unserer Welt und in unserer Kultur, die so unsicher geworden ist, so beliebig geworden ist, dass wir denen das erzählen dürfen, dass wir einen treuen Gott haben. Dass wir einen treuen Herrn und Heiland haben, Jesus Christus, der mit uns geht, versprochen hat, bei uns zu sein, alle Tage, bis an der Weltende. Danke, dass wir voller Hoffnung in all das starten dürfen, ob es das neue Schuljahr, der neue Beruf, das Altwerden, die Rente oder was auch immer ist. Wir haben Angst, aber du kennst schon längst unsere Angst. Wir trauen uns nicht und du machst uns Mut. Danke dafür. Amen.